Einen wunderhübschen guten Morgen hier und draußen in den Wohnzimmern. Mose kam, sah und gehorchte. Mittendrin in unserer neuen Predigtreihe Exodus, die große Befreiung. Das erste Buch Mose berichtet uns ganz klar von dem Fall des Menschen. Das zweite Buch nun bringt uns die Botschaft von der Erlösung aus der Knechtschaft durch Gottes starken Arm. Und genau dieser starke Arm trifft heute auf Mose. Wir gucken mal ganz kurz in die Geschichte rein, in die Geschichte von Ägypten. Warum denn überhaupt alles sich so zugetragen hat, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, heute so viele Jahre später, was denn Sache war. Circa 1600 vor Christus waren die Ägypter als Volk von den Hyksos unterdrückt. Das war ein asiatisches Mischvolk, das regierte da und die waren mit ihrer Waffentechnik weit, weit überlegen, sodass dieses ganze ägyptische Urvolk eigentlich unterdrückt war und geknechtet war. Aber trotzdem schafften es die Ägypter irgendwann, sich wieder frei zu kämpfen, wieder mit den Ellenbogen die Hyksos zu vertreiben, wieder frei zu sein, und mit dieser Beendigung der Fremdherrschaft waren sie eigentlich bedient davon, von anderen Völkern, von anderen Volksgruppen da sich eins reindrücken zu lassen, bedient, da immer wieder unterdrückt zu werden und irgendwie das andere im eigenen Land das Sagen haben. Die Israeliten waren da schon bereits seit 1880 vor Christus so ungefähr da und haben genau diesen Fremdfaktor, von dem die Ägypter so dermaßen die Schnauze voll gehabt haben und deswegen auf der neuen Abschussliste. Es war eine Zeit, in der eine neue Welle des ägyptischen Nationalismus die Toleranz gegenüber von Fremdlingen beseitigte. Die Ägypter bauten ihr Reich immer weiter aus und wollten sich stärker verteidigen, um eben nicht mehr unterdrückt zu werden, und dehnten ihre Grenzen nach Palästina aus. Die semitische Bevölkerung, die ja lange, lange vorher da war, haben sie aber nicht einfach nur loswerden wollen. Nee, die waren viel schlauer. Die wollten sie schön klein halten, unterdrückt halten, damit sie billige Arbeitskräfte hatten, um die Verteidigungsanlagen größer zu bauen, um die Paläste ausweiten zu können. Also die haben die schon auch gebraucht. Alles das, was Josef und den 70 Seelen 1850 reingebracht hat, war jetzt quasi eine willkommene Arbeitskraft im Lande. Und nun, 400 Jahre schon im Land, ist die Unterdrückung aber so groß, dass die Israeliten auch gemerkt haben, oh, damals das mit der Hungersnot und dem Essen, was sie bekommen haben, war nett und es war gut und es war hilfreich, aber jetzt langt's. Die Unterdrückung halten wir nicht mehr aus und sie fangen an, Gott anzuflehen, zu ihm zu schreien, zu ihm zu rufen, um Hilfe und um Befreiung zu beten. Und es ist so laut, dass sich Gott ihrer erbarmt und Gottes Plan mit Mose in die nächste Epoche rückt. Wenn wir das jetzt so sehen und diese lange, lange Zeit, könnten wir uns schon fragen, warum so lange, Gott? Warum lässt du dein Volk, von dem du so weit vorher schon sagst, dass du mit ihm einen Plan hast, so leiden? 150 Jahre gefoltert, geschlagen. Warum? Ich glaube, weil das Volk erst wieder kapieren musste, dass es sich in einer Sackgasse befindet, wenn es sich von den Ägyptern abhängig macht und es das sieht, dass sie nur von den Ägyptern abhängig sind. Denn es war viel mehr geworden. Die Abhängigkeit damals von der Ernährung, nun hin über die Duldung der Unterdrückung bis zu dem Augenblick, wo sie merken, die nutzen uns aus, sie knechten uns. Das Reich wurde zusammengehalten, wir können jetzt dann auf die nächste Folie springen, und dieser Dorn im Auge wurde immer größer. Als die Kinder getötet wurden, Männer und Frauen bis zum Zerbrechen geknechtet wurden, da war der Punkt gekommen, dass Gott sagte, ich habe euer Flehen gehört, und ich helfe euch heraus. Gott konnte sich erst jetzt wieder seinem Volk zuwenden, weil das Volk selbst verstanden hat, okay, wir brauchen dich, Gott. Du bist unser Gott und du bist der einzig Wahre, der uns hier herausführen kann. Ausleger meinen, dass dieser Augenblick einer der wichtigsten Momente vom Volk Gottes zwischen der Berufung Abrahams bis hin zu Jesus Christus war, nämlich dass das Volk sich in seinem Leiden wieder seinem Gott zugewandt hat. Hätte das Volk das nicht gehabt, dieses Leiden und diese Bedrängnis, und nicht diesen Weg eingeschlagen, zu Gott zu rufen und um Hilfe zu flehen, was dann gewesen wäre, schwierig auszumalen. Aber Gott ist souverän. Er ist allmächtig und die Verheißungen, die er gibt, was der Lukas vorhin gelesen hat, dann später wieder in Jesaja, die zieht er durch. Gott ist keiner, der da die Würfel spielt und denkt sich heute so, morgen so. Nein, das, was er sagt, das macht er. Das ist in seinem Plan. Gott hat sich seinem Volk immer als ihr Gott dargestellt. Der war immer da als ihr Gott, der Allmächtige. Und jetzt trifft er auf Mose und offenbart sich als ihr Herr. Wir schauen rein, was mit Mose passiert. Mose kam. Er ist 80 Jahre alt, hütet fleißig seine Schafe mit 80 Jahren. Sein Leben teilt sich auf in drei Teile. Ungefähr 40 Jahre ist er in Ägypten, da geboren, bei der Königstochter, wieder bei seiner Mutter, dann wieder am Palast. Dann ist er 40 Jahre ungefähr in der Wüste, hütet die Schafe. Und dann, hören wir das später in der nächsten Predigt noch, zieht er nochmal 40 Jahre durch die Wüste plus minus. Ein Job in der kargen Einöde. Er ist am Ende seines Lebens. Irgendwelchen runzligen Schafen hinterherlaufen oder voraus. Als Mörder zum Tode verurteilt, als Königssohn hat er versagt. Eine Null. Eigentlich kann nichts mehr passieren. Was soll da noch kommen? So spektakulär, wie sein Leben am Palast war, wie es begonnen hat, so unspektakulär wird es wohl nun zu Ende gehen. Irgendwo weit draußen, zwischen Sand und Staub und der sengenden Hitze. Hürde zu sein, ist so ungefähr das krasseste Gegenteil, was man sich vorstellen kann zu einem Leben am Palast. Die Arbeit ist anstrengend, staubig, schmutzig, hart verdientes Geld. Ob du abends lebens nach Hause kommst, nicht garantiert. Mose hat alles verlassen müssen. Seinen Palast, sein Reichtum, seinen Wohlstand. Er musste alles lange verlassen. 40 Jahre Schafe hüten, um dann berufen werden zu können als Retter für das Volk Israel. Wir lesen 2. Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 12. Mose aber hütete die Schafe Jitro, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose! Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie rette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Lande hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen. So, geh du nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, führst. Mose sprach zu Gott, wer bin ich dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach, ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werde dir Gott dienen auf diesem Berge. Mose kam. Mose kam an den Berg Horeb, das ist die hebräische Bezeichnung, und als nicht-jüdische Ortsbezeichnung ist es der Berg Sinai. Der heilige Berg Gottes, der hier dann bei Mose Rückkehr mit dem Volk Israel ganz maßgeblich an der Geschichte Gottes beteiligt ist. Das ist der Ort, wo das Geschehen mit den 10 Geboten stattfinden wird, wo das Volk sich aufrührt gegen Gott, wo es neu wieder da zusammengeführt wird. Wir kommen darauf noch, ich will jetzt nichts vorweggreifen. Die Hirten kamen in diese Region, wo der Horeb oder der Sinai steht, erst dann, wenn die Weiden im grünen, saftigen in der Ebene abgeerntet waren. Wenn es da nichts mehr zu holen gab, dann gingen sie ins beschwerliche Gelände, rauf ins Gebirge und haben dort sich umgeschaut, ob da ihre Tiere noch was zu fressen finden. Nichts Besonderes, nichts Aufregendes, nichts Göttliches. Aber genau da sucht Gott sich aus, um ins Herz dieses Mannes zu sprechen. Die Stätte wird zum Berge Gottes. Der Gescheiterte wird exakt hier zum Mann Gottes und die Stunde ist die Geburtsstunde einer neuen Gottesgeschichte. Draußen, irgendwo in der Wüste an einem Berg. Der Engel des Herrn, von dem hier die Rede ist, ist der Bote von Jahwe und im Zusammenhang stellt sich später selbst heraus, dass es Gott selbst ist. Er offenbart sich hier Mose. Mose kam und nun sieht Mose. Mose sah den Dornbusch. Was bitte brennt da? Es gibt jetzt Ausleger, die versuchen oder haben versucht, das zu erklären, dass es da irgendwelche ölhaltigen Sträucher gibt und in der sengenden Hitze die an Feuer fangen, oder dass es gashaltige Blütenbecher gibt, wenn dann das Gas ausströmt, das so aussieht mit dem Sonnenspiel, als ob der brennen würde. Aber wir müssen mal eins bewusst werden, dass Mose hier 40 Jahre durch die Wüste zieht. Der kennt die Flora, der kennt die Fauna. Wenn es dort Büsche geben würde, die sowas könnten, dann müsste das Mose und wäre nicht so beeindruckt, fasziniert, ja, vielleicht auch ein bisschen beängstigt von dem Busch, der brennt und nicht verzehrt wird. Dieser Dornbusch ist und bleibt ein Wunder, ein Zeichen Gottes. Feuer als Zeichen und als Symbol der Gegenwart Gottes trifft ja genau hier, das bei der ersten Begegnung von Mose, also von dem Mensch und von Gott hier aufeinander in dem Busch. Und später, wenn sie wiederkommen und Mose die Steintafeln empfängt, steht, der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer und sein Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte sehr. Diese Faszination von Feuer, von dieser Gewalt, von dem Glühenden, von der Hitze, Gott und den Menschen ist immer wieder ein ganz, ganz klares Zeichen, ein ganz, ganz klares Indiz von Gottes Größe und Macht, von seiner Herrlichkeit. Würde so ein Dornbusch in Bayreuth, in Kulmbach, in Hof, in Nürnberg, in München in der Fußgängerzone stehen, wäre das sicherlich der Publikumsmagnet schlechthin, egal ob mit Maske oder ohne Maske. Das ist aber nicht das, was Gott beabsichtigt. Offensichtlich zeigt sich einmal mehr in der Bibel, wie Gott in der Nichtigkeit, in einem öden, verfluchten Wüstendornenbusch und eben nicht in Tempeln oder Gottesdiensten oder in Palästen von Königen in die Geschichte eintritt. Denn das sollte uns eigentlich zu denken geben. In der Welt, in der Zeit, wo das Laute, die Hektik, das Geschrei, der Schein und die Größe immer das ist, was in der Mitte steht. Immer das ist, worüber berichtet wird. So ist Gott nicht. Gott sucht sich ganz bewusst die Punkte aus, wo er zu uns Menschen spricht, wo er zu uns Menschen kommt. Nie der, der vorn dran steht und rausposaunt, sondern da, wo es um die Sache geht, wo es um die Wurst geht, wird er ganz klar und ganz gezielt. Seine Besonderheit, seine spektakuläre Art ist extrem zielgerichtet und ausgewählt auf exakt ein Ziel, Mose zu berufen, ganz allein, als 80-Jähriger mitten in der Wüste, als alter Herr, der mit seinem Leben auch genauso gut eigentlich schon längst abgeschlossen haben könnte. Vers 4. Als aber der Herr sah, dass Mose hinging, um zu sehen, rief Gott ihm aus dem Busch und sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Wer den Film von euch kennt, der Prinz von Ägypten, wo die Geschichte hier von Mose und dem Auszug des Volkes als Kindergeschichte dargestellt ist, ist es ein Säuseln. Mose, Mose. Eine leider hier etwas falsche Interpretation. Dieses Mose, Mose ist eine Warnung. Eine Warnung, weil hier Heiligkeit und Versagen, Unperfektheit fast vor der Kollision steht. Was würde passieren, wenn Mose mit seinem unperfekten Leben in die Heiligkeit Gottes eintreten würde, zu nahe kommen würde? Wir kennen so viele Geschichten aus dem Alten Testament, wo klipp und klar ist, in die Heiligkeit Gottes können wir als Menschen mit unseren Fehlern nicht kommen. Dieses Mose, Mose hier ist ein ganz klarer Aufruf: Bleib da stehen, wo du bist, sonst endet es schlecht für dich. Halte Abstand von mir, dem heiligen Gott. Der Ruf beim Namen fast wie ein überspringender Funke, der die Wand durchbricht. Neugier, Interesse und die Problematik, die hier aufeinandertreffen. Zweimal in der ungeheuren Einsamkeit der Wildnis bei seinem Namen gerufen zu werden, das heißt, oh, der kennt mich, der weiß, wer ich bin. Und zack geht Mose das Licht davon, der weiß, was Sache ist. Und nichts anderes als, hier bin ich, schafft Mose über seine Lippen zu bringen. Das sollte uns eigentlich bekannt vorkommen. Es kommt vor bei der Begrüßung, als Gott auf Abraham trifft, auf Jakob trifft, auf Samuel trifft. Wenn wir Menschen oder wenn diese Menschen im Alten Testament auf Gott oder mit Gott in Kontakt waren, mit auf Gott getroffen sind, war die Reaktion nach der Erkenntnis immer, hier bin ich, nicht mehr. Und nicht weniger im ersten, weil jedem klar war, ich bin meinem Schöpfer jetzt gegenüber. Und er sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Ein Zeichen voller Ehrfurcht an einer heiligen Stätte, die von der Norm vollkommen abweicht, denn Gottes Gegenwart ist dort vor Ort. Er hält Mose mit Gewalt davor zurück, quasi hier jetzt unvorbereitet in die Gegenwart Gottes zu kommen. Er muss sein Angesicht verbergen und es ist dieses angemessene Zeigen, es ist eine vorbildlichste Reaktion der Ehrfurcht, Ehrfurcht gegenüber Gott auszudrücken, sich selbst zurückzunehmen, sich selbst für nicht so wichtig zu halten, nochmal die Haare zu richten und nochmal den Kragen nachzugucken, nein, sondern sich abzuwenden. Und zu sagen, du bist so perfekt, so rein, so heilig und ich nicht. Auf den Boden fallen und Schuhe ausziehen wegen dem heiligen Boden. In der heiligen Gegenwart Gottes, in der nichts und niemand bestehen kann, ist es, wo sich Mose hier befindet. Wir lesen eine ganz, ganz ähnliche Stelle, wo das gleiche Szenario sich widerspiegelt, als Josua dem Fürst, der Herr über das Heer des Herrn sein soll, der tritt vor den Fürst, der Herr über das Herrn Heer sein soll, fällt auf den Boden und bekommt die gleiche Anweisung, seine Schuhe auszuziehen, da der Boden, auf dem er steht, heilig ist. Er sprach: Nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn und bin jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an und sprach zu ihm: Was sagt mein Herr seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua: Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn die Stätte, darauf du stehst, ist heilig. Und so tat Josua. Es ist also hier bei Mose keine einmalige Aktion, sondern er hat was ganz, ganz Wichtiges. Nämlich, dass er den Staub von seinen Füßen schütteln muss. Das kann er nur, wenn er seine Schuhe ausgezogen hat. Und außerdem bestehen die Schuhe aus Leder. Leder kommt von einem Tier, was dafür getötet werden musste. Was dem Schmutz, aber und dem Tode angehört, hat nichts in der Gegenwart Gottes zu suchen. Und das ist hier die klare Aufforderung, der Hintergrund, warum Mose aufgefordert wird. Dieser Boden, ich bin hier, deswegen ist er heilig. Was heilig ist, hat nichts in der Gegenwart von Dreck, von Tod, von Unperfektheit zu suchen. Zieh deine Schuhe aus, wenn du hier bleiben willst. Wenn Gott nun diese Wand zwischen sich und uns, des Menschlichen, seine Kreatur durchbricht, stell dir nicht bloß theologische Gedanken auf. Nein, es ist eine Botschaft, die entfaltet sich nicht bloß zu einem entzündenden Bild mit diesem Dornbusch. Es ist auch nicht nur eine tiefsinnige Schauung in irgendwas Mystisches. Nein, es fängt hier an, in unserem Herzen zu handeln, in unserem Bewusstwerden, wer bin ich, wer ist hier Mose und wer ist Gott. Und Gott sagt Mose nun, wer er ist. Er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose füllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Dass Gott hier anfängt mit diesem Satz, ich bin der Gott deines Vaters, ist für Mose ganz, ganz wichtig. Denn er wurde ja nach seiner Geburt, war er kurz zu Hause, dann wurde er doch ausgesetzt. Die Königstochter fand ihn, seine Schwester bringt ihn dann zurück zu seiner Mutter, wieder als Amme. Er darf bei seiner Mutter aufwachsen eine gewisse Zeit, muss dann wieder ans Königshaus, hat dann da wahrscheinlich den Pharao irgendwie als Ziehvater beziehungsweise halt irgendwelche, zu Neudeutsch, Pädagogen und Erzieher wahrscheinlich, die ihn da groß haben werden lassen mit seinen anderen Halbgeschwistern oder Stiefgeschwistern. Und jetzt ist Gott da und sagt, ich bin der Gott deines Vaters. Und Mose weiß sofort, was los ist. Mose weiß sofort, es ist meine Identität. Das ist mein Volk. Aus diesem Volk komme ich raus. Es ist mein Gott. Der war am Königshof als Kind. Wir können nicht davon ausgehen, dass der da mordsmäßig viel von seiner Geschichte, von dem, was sein Volk, was Gott mit seinem Volk gemacht hat, wusste. Danach war er in der Wüste. Was da in Midian mit seiner Frau und seinem Schwiegervater alles übertragen ist, ist nicht so ganz gesagt. Aber Gott sagt, ich bin der Gott deines Vaters, und Mose weiß, das ist es. Wir haben heute die Bibel. Irre viele Verse, Kapitel, wo wir die Geschichte Gottes mit uns nachlesen können. Mose aber war zu dem Zeitpunkt in Hütte, der aus dem Palast kam und Gott ihn anspricht und er weiß sofort, was Sache ist. Ihm wird deutlich, wem er gegenübersteht, mit dem bisschen an Geschichte, was er weiß, und er weiß, was Sache ist. Noch mehr Ehrfurcht, Verbergen und Verpacken des unperfekten Ichs. Der Herr sagt, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Ich habe ihr Geschrei über ihre Bedränger, habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Letzte Woche gab es schon die beiden Verse aus dem Kapitel 2, 24 und 25, wo es genau darum geht. Ja, ich habe das Elend gesehen. Ich habe das Jammern, das Wehklagen, das Rufen, das Schreien wahrgenommen. Ich kenne die Schmerzen. Ich habe ihr Leiden erkannt. Und darum bin ich herabgekommen. Ist hier in diesem Text mit drin. Und jetzt blättern wir gerade mal in der Geschichte ein paar Jahre nach vorne und gucken uns Jesus an. Dass Gott ganz Mensch wurde und die Schmerzen am Kreuz wirklich erlitt. Wie nahbar ist unser Gott? Wie eng ist er bei dir und bei mir? Viele, viele, viele Jahre weg bei Mose am Dornbusch in der Wüste, beim Volk in Ägypten. 2000 Jahre weg bei Jesus am Kreuz. Heute hier bei uns. Wir haben keinen Gott, der am Kreuz hing und dann weg war. Wir haben keinen Gott, der dann relevant wird, wenn wir auf dem Sterbebett liegen. Nee, wir haben den Gott, der hier und jetzt und auch morgen früh um 7, wenn wir da am Schreibtisch sitzen, uns in der Hand hält. Und wenn wir nicht weiterlaufen, er uns trägt. Und er weiß, wie es uns geht. Ob mit Maske oder ohne Maske. Ob mit Corona oder ohne Corona. Gott nimmt sich unsere an und damals ihre. Er hat das Schreien seines Volkes gehört. In Vers 8, ich bin herabgekommen, um sie zu erretten. Das ist eine Aktivität. Das ist keine theoretische Phrase, das ist keine Gefährdungsbeurteilung, die irgendwie bewertet, wann was wie sein könnte und welche Gruppen es gibt und welche Maßnahmen es gibt und am Ende geguckt werden muss, ob die Maßnahme erfolgreich war. Er ist da. Ich bin herabgekommen. Es unterstreicht diese Doppelung nochmal mehr, dieses persönliche Eingreifen Gottes in die Geschichte seines Volkes. Es ist nichts zufällig. Es ist nicht Glück, dass das Volk leidet und dann sich Gott zuwendet. Es ist der Weg, den Gott mit seinem Volk geht. Es ist der Weg, den Gott mit uns geht. Durch nichts wird uns Gott so groß wie durch seine Herabneigung. Nichts führt so in die Furcht wie die Zusicherung seiner Erwählung. Nichts vernichtet so wie Gnade. Mose wird nicht Zeuge eines Gottes, der bloß einmal früher gehandelt hat, nein, sondern eines Gottes, der heute noch handelt. Gott verwandelt sich ihm aus dem Gott der Vergangenheit und Verheißung in den Gott der Gegenwart und Erfüllung. Achtung! Gott verwandelt sich nicht in seinem Wesen, aber für Mose verwandelt es sich von der Vergangenheit hin in die Zukunft, in die Erfüllung der Verheißung. Wenn wir uns auf der Zunge zergehen lassen, diese Sachen, und uns die Bibel anschauen, die wir heute in den Händen halten dürfen, dann frage ich mich schon immer wieder und hinterfrage mich selbst, wie sehr wir heute eigentlich daran wirklich noch glauben. Dass wir einen lebendigen Gott haben und keinen Gott der Vergangenheit, wie es ja leider oft dargestellt wird. Mose hat nur ein paar Seiten, nur ein paar Phrasen, nur ein paar Erinnerungen an die Kindheit, an seinen Gott. Und wir haben heute die ganze Geschichte mit Tausenden von Verheißungen, von Zusagen, von Prophezeiungen, von denen etliche schon erfüllt sind, noch ganz, ganz viele offen sind. Das ist großartig, das ist krass eigentlich. Das ist der Beweis, dass Gott ein lebendiger Gott ist, ein aktiver Gott ist. Wenn Mose das schon erkennen darf, mit dem bisschen Wissen, was er hat, wie viel mehr können wir uns darauf verlassen? Glaubst du das? In Vers 8 lesen wir dann von den Landesverheißungen, was Gott mit seinem Volk vorhat, wo sein Volk hin darf. Es ist nicht, dass Gott hier sagt, jo, pass auf, ich macht da ein Plätzchen und wenn es soweit fertig ist, die Genehmigungen durch sind, dann könnt ihr dahin marschieren. Nein, er sagt da schon, ein Land, das gut ist, das weit ist, in dem Milch und Honig fließt und er sagt danach sogar noch exakt, in welchem Gebiet es ist. Milch und Honig, so ein Begriff, der hinlänglich bekannt ist, dass es für was Gutes steht. Milch ist das Symbol für gute Tiergründe. Also sprich, Ziegen werden da gut leben können, Rinder werden da gut gehalten werden können. Honig steht für ein Blütenreichtum, denn die Bienen aus den Blüten den Honig machen. Und wenn es ein Land ist, in dem Milch und Honig fließt, dann wird es da gute Weiden geben und gleichzeitig einen äußerst hervorragenden Ackerbau. Mit viel Blüte, mit viel Frucht. Und das war damals das, was das Nonplusultra war. Versorgt sein mit Lebensmitteln, Reichtum und Wohlstand. Eben keine Hungersnot mehr, so wie es damals war, dass die ganzen nach Ägypten kommen mussten. Ein Land, das weit ist, das gut ist, wo ihr euch ernähren könnt, wo ihr versorgt sein werdet. Und wo ist das Land? In dem Land der Kanaaniter und Hethiter. Das Land war noch bewohnt aktuell. Und alle aufgeführten Völker bis die Perizziter stammten von den Kanaanitern ab, die ja wiederum die Enkel von Noah waren. Also es gibt hier so dann eine gewisse Sortierung und eine Ordnung in dem Ganzen. Führt relativ weit. Auf jeden Fall hängt dieser Begriff von den Kanaanitern da zusammen als Oberbegriff. Die Hethiter aus dem Norden dieses Gebietes, die Amoriter aus dem Norden Mesopotamiens, die Perizziter, wie gesagt, stammen nicht davon ab, waren aber wohl wahrscheinlich Dorfbewohner und Nomaden, die in diesem Gebiet unterwegs waren. Die Hittiter kamen aus dem Norden Palästinas und die Jebusiter aus dem Hügelland in Palästina. Somit ist das, was Gott hier gesagt hat, eine ganz präzise Angabe von dem, was er vorhat mit seinem Volk, wo sie hin sollen. Es umschreibt ganz weitläufig das Gebiet des heutigen Israels mit den großen Flächen zwischen Mittelmeer und Jordan, wo eben Ackerbau und alles Mögliche da gut möglich war. Die aufgezählten Völker sind neben der Beschreibung auch ganz klar das Symbol für eine Völkerwelt, die der Gemeinde ihr Erbe streitig macht. Wo Gott da schon sagt, ja, ich gebe euch das Land, aber mir zu folgen, auf mich zu hören, ist nett und alles ist prima. Alles ist happy, alles ist schön. Nein, ihr lebt immer noch in einer Welt, die gefallen ist, die voller Sünde ist, in der Schwierigkeiten gibt. Verlasst euch aber drauf, ich bin bei euch. Und mit diesen Völkern wird es einen Weg geben, in dem ich euch führe. Wir haben hier zwei Verheißungen, nämlich, dass Gott sein Volk aus der Hand der Ägypter erretten wird und in dieses gute, neue Land führt. Wir kommen dann gleich nochmal dazu. Merkt euch zwei Verheißungen. Der 9. Vers nimmt das nochmal mit auf und untermauert auch nochmal aus dem Kapitel 2, die 24 und 25, sagt nochmal da, hey, ich habe das Geschrei gehört, was von euch gekommen ist. Ich habe die Drangsal gesehen. Ich weiß, um was es geht. Und jetzt kommt Mose. Er kam, er sah und jetzt muss er gehorchen. Um gehorchen zu können, muss er erstmal hören. Und er hört im 10. Vers, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Die Berufung Gottes macht Mose hier sowohl zum Führer und Befreier Israels als auch zum Botschafter Gottes vor dem Pharao. Zwei Verheißungen hatten wir gerade eben. Und jetzt wird Mose hier mit exakt einer beauftragt. Geh nun hin, damit du mein Volk aus Ägypten führst. Gott wusste hier schon, dass Mose das Volk nicht mehr in das Land bringen wird, in dem Milch und Honig fließt. Als Mose, als Mensch, sehe ich, wow, cool, jetzt geht's los. Also vielleicht sieht man das so. Erstens rausführen, zweitens ins Land bringen. Naja, gut, ich bin schon mal die Erste, ich kann schon mal losgehen, die rausholen. So die Theorie. Als Gott weißt du aber schon, die zwei Verheißungen sind mein Plan. Rausführen, und dann ins Land. Aber du, Mose, du, für dich reicht es vollkommen aus, wenn du die rausgeführt hast. Und ich weiß jetzt als Gott schon, dass du leider das gelobte Land nicht mehr betreten wirst. Das ist ganz spannend, wenn man sich das überlegt, dass einen Vers vorher Gott diese beiden Weisungen ausspricht und im nächsten Mose aber ganz klar nur eine davon bekommt. Dass er damit dann gar nicht so happy war, das hören wir dann später noch ein bisschen und nächste Woche noch viel mehr. Gott betitelt hier sein Volk ganz, ganz offensichtlich, deutlich und glasklar, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten führst. Nicht irgendein Volk, was da gewachsen ist, nicht irgendwelche Personen, die ich für wichtig halte oder die sich für wichtig halten, die mich jetzt halt hier anbeten und anschreien und zu mir flehen. Nein, es ist mein Volk. Die Ägypter waren zu der Zeit eines der stärksten Völker und herangewachsen am Mittelmeer und vertrieben schon mehrere andere Völker aus ihren Reihen um sie herum, um groß zu werden. Und das weiß Mose. Er wusste das ja. Klar, es sind 40 Jahre vergangen, aber er wusste damals schon, was Sache war. Und Mose sagt, warte mal kurz. Bin ich nicht eigentlich viel zu unlänglich für diese Mission? Und ich muss menschlich betrachtet sagen, vernünftig. Gar nicht mal so unvernünftig, der Mose. Sich selbst reflektieren, zurückzunehmen und zu sagen, sorry, weiß nicht, halte ich mich nicht so dafür qualifiziert. Ich, nach 40 Jahren als Hirte in Midian, soll nach Ägypten und da 2 Millionen rausführen? Was soll ich da ausrichten? Weder vor dem Volk, was mich ja als Totschläger hinausgeschmissen hat, noch vor dem Pharao, der eigentlich auf meinen Kopf Preisgeld ausgesetzt hat. Der Mann, über den mein Todesurteil hängt, wird in ein Reich geschickt, wo es politisch und bürgerlich unmöglich ist, unter die Augen der Obrigkeit zu treten, weil er als Rebell und Mörder verfolgt wird. Der Mann, hinter dem nichts mehr steht und der vor sich selber nichts geworden ist, soll zu der Gemeinde gehen, die ihn abgelehnt hat. Weder Ansehen noch Einfluss des Staates stehen hinter ihm. Und selbst glaubt er auch nicht, was Rechtes zu sein. Vor allem aber wird er von Gott zu einer Obrigkeit geschickt, die im Krieg mit Gott liegt, die Gott ganz klar ablehnt, die von Gott nichts wissen will. Und zu einer Gemeinde, die Gott eigentlich den Glauben verweigert und deren letzter Hoffnungsschimmer ist, durch dieses Schreien und Flehen irgendwie aus der Nummer rauszukommen. Mose setzt hier sein Apostolat, also seine Beauftragung, die Botschaft nach Ägypten zu bringen, einfach mal der Wirklichkeit seines Ichs gegenüber, vor der seine Sendung hier ganz menschlich betrachtet zum Wahnsinn werden muss. Und Gottes Wort, Gottes Antwort ist ganz einfach. Vor diese Nullen des Ichs von Mose, vor diese 2 Nullen setzt Gott diese Aussage, ich werde mit dir sein. Punkt. Es ist dieselbe Verheißung, die Gott Abraham gab, die Gott Isaak gab, die Gott Jakob gab. Und es ist wieder etwas, wo wir sehen, wir haben einen beständigen Gott. Wir haben keinen Gott, der heute so entscheidet, der morgen so entscheidet und übermorgen von dem, was er vorgestern sagte, nichts mehr wusste. Nein. Gott ist beständig, verlässlich und treu in den Zusagen, die er macht. Es ist seine persönliche Unterstützung, die er hier Mose mitgibt. Und weil das nicht ausreichend ist, bekommt Mose sogar noch ein zweites Zeichen hinzu. Was ziemlich krass ist. Denn er sagt, ihr werdet mir an diesem Berg dienen. Ihr werdet mir an diesem Berg dienen. Das ist eine, wer würde fast sagen, eine Prophezeiung, nicht nur eine Verheißung. Ja, ich prophezei dir, ist ja heutzutage oft eher negativ behaftet. Wenn das Mose so hört, okay, alles klar. Ich werde dir hier mit dem Volk dann dienen. Sonst noch was? Gerade eben schickst du mich raus, als hätte ich dich rauszuholen, in ein neues Land zu holen. Jetzt kommen wir hier in der Wüste vorbei irgendwann. Menschlich echt herausfordernd. Mitten in der Wüste, fernab von Ägypten, weit weg von dem Land, von dem Abraham sprach. Und exakt das ist das Ziel der Mission von Mose. Nämlich, dass das Volk Gott dient. Oder vielleicht, dass das Volk Gott wieder dient. Gottes Absicht ist hier, ist ganz klarzustellen. Ja, mein Volk soll aus der Sklaverei befreit werden. Aber vor allem soll es auch zur Anbetung errettet werden. Interessant ist jetzt hier, dass Gott ja als der Engel des Herrn spricht und dann aber nicht davon redet, ihr werdet mir dienen, sondern sagt, ihr werdet Gott dienen auf diesem Berge. Nicht diesem Engel, nicht diesem Busch, der da Mose gegenübersteht. Gott schließt hier ganz krass jegliche Fehlinterpretation aus, indem er Mose sagt, ihr werdet Gott dienen. Diese abstrakte Verdeutlichung von dem Abstand zwischen dem unheiligen Mose und dem heiligen Gott wird niedergeschrieben. Ihr werdet mir als Engel, als Busch nicht dienen, alleinig Gott. Gott dienen als Sklave, als Knecht sein. Jetzt sind sie undankbar, in Ägypten zu sein, geknechtet zu werden als Sklaven. Und dann sollen sie das gegenüber Gott tun? Ist alles noch ein bisschen spannend. Ist noch nicht so ganz nachvollziehbar. Aber gut, dann mal los. Da wird es nächsten Sonntag weitergehen. Diese Debatte zwischen Mose und Gott. Gehen oder nicht gehen? Wie gehen? Wohin gehen? Warum gehen? Was sagen? Wie sagen? Wann sagen? Wo sagen? Wird nächste Woche mit dem Karl bestimmt sehr interessant. Gottes Grundsatz ist aber ganz klar ausgesprochen. Mose gehorcht fürs Erste, auch wenn er ganz offensichtlich seine Bedenken hat. Die Botschaft ist klar. Ihr sollt mir dienen. Dass ich euch befreie, ist ein großer Teil, aber dass ihr mir dient, ein noch viel größerer. Das ist die praktische Frage an mein Leben an dem Punkt. Schaffe ich es, Gottes Knecht zu sein, mich unterzuordnen? Das ist äußerst schwer, wie ich finde. In der heutigen Zeit sich einzugestehen, zurückzutreten, sich nicht so wichtig zu nehmen, Gott als den Heiligen zu sehen, der vorn dran steht. Das ist exakt das, was Gott damals von seinem Volk in Ägypten schon wollte. Nicht sich von anderen unterdrücken lassen und abhängig machen, sondern einzig und allein von ihm abhängig sein. Dankbar sein von seiner Herrschaft heraus, aus seiner Herrschaft heraus, mit dem tiefen Vertrauen darauf, dass Gott für mich, für dich, für uns alle den besten Plan hat. Diesem zu vertrauen und untergeordnet zu folgen. Ich habe mir so gedacht als Bild, dieser klassische Beifahrer, der das Navi in der Hand hält, mit der anderen Hand sich krampfhaft am Türgriff festhält und sagt, ey, da vorne müssen wir gleich links abbiegen, bei 120 km/h. Nee, dass wir ganz entspannt auf der Rücksitzbank sitzen und darauf vertrauen, dass der Chauffeur, der unseren Lebenswagen fährt, ganz exakt weiß, was er macht. Und wir uns blind darauf verlassen können, dass diese Reise gut zu Ende geht. Ganz nach Psalm 37, Vers 5, einer meiner Lieblingsverse, befiehl dem Herrn deine Wege, denn er wird es wohl machen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche, die vielleicht so unspektakulär sein mag wie die letzten 20 Wochen auch. Wie die letzten 40 Jahre von Mose in der Wüste auch. Ohne was Besonderes. Aber ihr dennoch gehorsam gegenüber Gott seid und ihm dient. Ihm zur Ehre. So oft, wie ich schon die Geschichte vom brennenden Dornbusch von Kindesbein angehört habe, so betroffen macht es mich ganz ehrlich, wenn ich mir über die Tragweite dieser Begegnung von diesem unperfekten Mose, diesem unperfekten Menschen mit vielen Fehlern, mit einem toten Menschen auf dem Buckel, gegenüber dem heiligen Gott nachdenke und mir dann über diesen Anspruch Gottes klar werde, dass er doch mich befreien will von Abhängigkeit, dass er mich freimachen möchte in eine Abhängigkeit von ihm, die mit mir es nur am besten meint. Gottes Segen euch für die neue Woche. Amen.